Aber eine Sache ist noch ungeklärt. Was ist mit Petrus? Was ist mit dem Jünger, der ihn doch verleugnet hat? Jesus und seine Jünger treffen nun am See Genezareth zusammen. Sie sitzen um ein Feuer, sie haben gemeinsam gegessen. Und dann heißt es in Johannes 21, nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortet ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Jesus spricht auf eine ganz besondere Art, und wir können den Ton nicht hören, aber ich bin mir sicher, behutsam spricht er sein großes Versagen an. Und er spricht es nicht an, um ihm Vorwürfe zu machen, das ist deutlich, nicht um ihn zu beschämen, nicht um es ihm jetzt mal so richtig vor Augen zu führen, was für ein Typ er ist, sondern er macht es, damit dem Petrus wieder Flügel wachsen. Das ist ein wichtiges Vorbild für uns. Wir wollen nur noch so von Schuld und Sünde, auch Schuld und Sünde anderer reden, dass ihnen wieder Flügel wachsen. Einverstanden? In unserer Gesellschaft ist es oft genau umgekehrt. Da reden wir von Schuld und Fehlern, um den anderen die Flügel zu stutzen. Deshalb reagieren wir oft sehr empfindlich, wenn uns jemand auf einen Fehler anspricht. Ich kenne das ja von mir selbst. Sehr schnell bin ich in Verteidigungsstellung. Dann kann ich auch ungemütlich werden. Und deshalb reagieren viele Menschen auch ablehnend, wenn sie in der Kirche immer wieder von Schuld hören. Sie sagen, in der Kirche ist mir davon zu viel die Rede. Die bringen mich ständig in Verteidigungshaltung. Das will ich nicht. Und deshalb gehen sie auf Distanz zur Kirche. Ich glaube, dass das die eigentliche Pointe aller Rede von der Schuld verfehlt. Natürlich ist von Schuld und Verfehlung die Rede, aber weil uns vergeben werden soll, weil wir aufgerichtet werden sollen, um uns Flügel zu verleihen. Wir müssen als Christen zugeben, dass wir als Kirchen und Gemeinden das häufig nicht richtig vermittelt haben. Wie oft haben wir die Leute unter Druck gesetzt und ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht, und manchmal machen wir das noch heute. Manchmal wurde das Reden von Schuld auch als Machtmittel benutzt, um Leute klein und gefügig zu halten. Dadurch sind Gemeinden schuldig geworden. Gemeinden in der Nachfolge Jesu, die sind ein Ort, in dem man sagt, hier kann ich über meine Schwächen reden, ohne fertig gemacht zu werden. Hier kann ich Hoffnung gewinnen, weil Gott mir trotz meiner Schuld Zukunft eröffnet. So wie es Jesus in seinen Gesprächen mit Petrus hier ja tut. So lernen wir von Jesus. Und ich bin gerne in einer Gemeinde, die das lernt. Jesus eröffnet das Gespräch mit einer Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und ich habe dieses mehr ja auch betont. Jesus greift damit etwas auf, was Petrus ja von sich selbst dachte und gesagt hatte. Und wenn alle dich verlassen, ich werde zu dir stehen. Ich würde sogar mein Leben für dich lassen, hat er gesagt. Petrus hatte so dieses Bild von sich, ich bin ein Superjünger. Die anderen kommen da nicht so ganz mit. Die Tatsache, dass er versagt hatte, bedeutet noch nicht unbedingt, dass er dieses Bild aufgegeben hatte. Es besteht ja, auch wenn man versagt hat, durchaus noch die Möglichkeit zu sagen, ich bin zwar umgefallen, aber ich bin wenigstens noch mitgegangen. Ihr seid ja schon gleich im Garten Gethsemane alle abgehauen. Ich war noch beim Verhör in der Nähe Jesu. Ich war wieder der Beste. Ich war zwar nicht gut, aber die anderen waren halt noch schlechter. Wenn einer mal das Bild von sich hat, ich bin überlegen, ich bin der Beste, dann kann es tatsächlich sein, dass er selbst einen so großen Fehler noch begeht, aber es hält ihn nicht auf, die anderen für noch schlechter zu halten. Und das ist tödlich. Es ist tödlich für die Seele, wenn wir einen Bock schießen und dann sagen, na, immerhin einen Bock haben wir getroffen. Die anderen haben gar nicht geschossen oder gar nicht getroffen. Im Vergleich mit den anderen war ich immer noch klasse. Liebe Iraner, das war jetzt ein deutsches Wortspiel, aber ich glaube, der Amir kriegt das hin da hinten. So bringen wir uns um alles, was ein Fehler an Positiven bringen kann. Ich kann nur aus Fehlern lernen, wenn ich sie erkenne und anerkenne. Theoretisch wissen wir das auch. Praktisch ist das eine Nummer schwerer. Ich kann auch nur umkehren, wenn ich zugebe, dass ich schuldig geworden bin. Sonst ist keine Umkehr möglich. Sonst habe ich ja auch keinen Grund, mich zu ändern. Dann werde ich sagen, was heißt hier, ich bin ein Sünder, schau dir doch mal meine Nachbarn an, die sind noch schlimmer. Sowas wie die würde ich nie tun. Jesus kann ja aus unseren Fehlern und selbst aus unseren Sünden etwas machen. Aber wir müssen sie zugeben. Wir müssen Fehler Fehler nennen und Sünde auch Sünde. Übrigens ist das nicht dasselbe. Ja, ich bitte euch, das gut zu unterscheiden. Fehler sind ja wichtige Erfahrungen auf dem Weg des Wachstums. Wenn wir Fehler machen, können wir daraus lernen. Das ist nicht schlimm, das bringt uns voran. Ein Fehler wird zur Sünde, wenn wir Gott und Menschen damit verletzen. Sünde erfordert nicht nur, dass wir etwas dazulernen, sondern Sünde erfordert tatsächlich, dass wir umkehren. Hier geht es um Sünde. Petrus hat sich feige davon gemacht. Er hat Jesus dreimal verraten. Und Jesus fragt ihn dreimal nach seiner Liebe. Und natürlich spürt Petrus die Andeutung dahinter. Die Fragen Jesu tun ihm sicherlich weh. Das ist schmerzhaft. Da ist etwas in seinem Leben, das muss herausgeschnitten werden. Sonst setzt es sich in der Seele fest und infiziert den Rest. Aber Petrus hält dem stand. Es ist auch für uns ganz wichtig, entweder wir behalten die Schuld für uns, dann setzt sie sich fest, dann vergiftet sie unser Leben mehr und mehr, oder wir geben sie zu und wir geben sie an Jesus ab. Aber dann sollten wir bitte sie nicht in Geschenkpapier einwickeln und ein Schleifchen drum machen. Es ist ja eigentlich gar nicht so eine Schuld, du solltest mal sehen, was in den Päckchen der anderen drin ist. Und Jesus testet nun Petrus, ob er das verstanden hat. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt nicht, ja, ich liebe dich mehr als alle anderen. Er sagt einfach nur, du weißt, dass ich dich lieb habe. Habt ihr das mitbekommen? Auf dieses Mehr reagiert er gar nicht. Und Jesus nickt. Petrus hat den Test bestanden. Dieses dumme Vergleichen hat Petrus aufgegeben. Er muss sich nicht mehr besser fühlen als die anderen. Wenn einer mal das Bild von sich hat, ich bin der Beste, dann kann es ja sein, dass er diesen großen Fehler macht. Er macht ihn nicht. Und Jesus verzichtet dann im Folgenden ja auf diese beschämende Formulierung, hast du mich mehr lieb als die anderen? Er fragt einfach nur, hast du mich lieb? Und das genau ist die wichtigste Frage an alle, die Jesus nachfolgen wollen. Die wichtigste Frage ist nicht, was hast du Gutes getan oder was tust du gerade Gutes. Die wichtigste Frage lautet nicht, was hast du Schlimmes getan oder gerade im Begriff zu tun. Sie lautet auch gar nicht, hast du fromme, liebevolle Gefühle. Die Lebensfrage des Christen lautet, hast du den Herrn Jesus lieb? Und wenn wir Jesus nicht lieb haben, dann ist unser Beten und unser Gutes tun und unser Engagement und alles religiöse Empfinden nutzlos. Es ist fast ein bisschen Götzendienst. Die entscheidende Frage, die uns Jesus stellt, ist: Hast du mich lieb? Das ist auch die Kernfrage, die wir ja in der Taufe stellen. Hast du Jesus lieb? Und wenn ich das jetzt so frage, Liebe ist im Deutschen ein schwieriger Begriff. Es geht nicht darum, meine Herzenstemperatur zu messen oder Verliebtheitsgefühle versuchen zu produzieren. Es ist einfach so, wenn du spürst, wie sehr Gott dich liebt, wirst du ihn zurücklieben. Und wenn du ihn lieben willst, dann tust du es im Grunde schon. Menschliche Liebe ist nie perfekt, ist nie fertig. Und auch das ist in Gemeinden und in frommen Gruppen zum Anlass genommen worden, Menschen immer wieder ein schlechtes Gewissen zu machen. Du liebst Jesus, das ist aber nicht genug. Ja, meine Güte, aber ich will ihn doch lieben. Da bin ich doch unterwegs. Menschliche Liebe ist nie perfekt, sie bleibt unvollkommen und menschlich, auch meine Liebe, unsere Liebe zu Jesus. Aber es ist Liebe. Und wenn du dich taufen lassen möchtest, dann lass es aus Liebe zu Jesus Christus. Tu es nicht, um hier Mitglied zu werden, nicht um einem Gesetz Genüge zu leisten, sondern einfach, weil du Jesus damit auf diese Frage antwortest. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Mit diesem Satz kann man sich ins Wasser fallen lassen. Als Gemeinde, als Kreuzkirche haben wir dann die Vision, dass wir nicht nur als einzelne Christen, ich und mein Gott, sondern gemeinsam Gott begegnen. Wir wollen andere in diese Gemeinschaft mit hineinnehmen und auch anderen diese Begegnung mit Gott ermöglichen. Auch Menschen, die der Liebe Gottes noch nie bewusst begegnet sind, auch sie sollen sie kennenlernen. Auch und gerade in und durch unsere Gemeinschaft. Dazu müssen wir zusammenrücken. Dafür dürfen wir uns nicht kleinlich voneinander abgrenzen. Die Vision, die Gott in unsere Gemeinde gelegt hat, die können wir nur gemeinsam leben. Nicht als lauter Einzelchristen. Und wenn diese Vision im Mittelpunkt steht, finden wir auch Brücken. Dann finden wir auch Brücken über theologische Differenzen, wie wir die Bibel verstehen, wie wir einzelne ethische Fragen beantworten. Hier wird es immer Unterschiede geben, auch zwischen Christen, zwischen Gemeinden sowieso, aber auch zwischen Christen innerhalb einer Gemeinde werden wir nicht alle Antworten gleich finden. Es geht auch nicht darum, ob die eine oder andere Gruppe der Gemeinde Jesus nun lieber hat und alles nun richtiger macht als die anderen. Wichtig ist, dass wir die Frage, die Jesus stellt, beantworten: Hast du mich lieb? Was werden wir antworten? Herr, ich stehe jeden Morgen zu meiner stillen Zeit auf, gehe zweimal im Monat in den Hauskreis und gebe 10% meines Gehaltes an die Gemeinde. Alles gute Sachen, ne? Herr, ich gebe jedermann, der es hören und auch nicht hören will, Zeugnis. Ich bin ein anständiger Mensch und höre einmal am Tag eine CD mit Anbetungsliedern. Alles gute Sachen. Herr, ich bin getauft. Sehr gute Sache. Aber das ist ja alles möglich, ohne dass es etwas mit Liebe zu tun hat zu Jesus Christus. Und dann kann man ganz stolz darauf sein. Und merkt ihr, wie das dann auf einmal fehlläuft. Es ist aber auch möglich, das alles aus Liebe zu Jesus Christus zu tun. Und das ist ja die große Einladung. Nun muss ich dazu sagen, dass auch das Umgekehrte, ich habe von Stolz jetzt gesprochen, auch das Umgekehrte ist tückisch, wenn wir nicht stolz sind, sondern so ganz deprimiert und zerknirscht. Ach Herr, ich habe einmal geglaubt, dass ich dich liebe. Ich habe mir es zumindest von Herzen gewünscht. Aber du siehst ja, ich schaffe es nicht, regelmäßig stille Zeit zu halten. Neulich im Gespräch, als die Leute über dich gelacht haben, habe ich geschwiegen und bin auf Tauchstation gegangen. Ich komme mit meiner Ehe nicht zurecht. Wenn ich mir das richtig überlege, das kann man nun wirklich nicht Liebe zu Jesus nennen, was ich da lebe und praktiziere. Es gibt diese Verzagten, die immer denken, meine Liebe zu Jesus ist noch viel zu klein oder sie ist gar nicht vorhanden oder das kann gar nicht echt sein. Ich möchte dir Mut machen. Wenn einer Grund gehabt hätte, so zu argumentieren, dann Petrus. Aber er tat es nicht. Stattdessen sagte er etwas ganz Einfaches. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Alle Großspurigkeit, aller Hochmut ist aus den Worten des Petrus verschwunden. Da ist keine Vergleicherei mehr, kein Pochen auf eigene Leistungen, auf den Einsatz, den man noch schließlich gebracht hat. Petrus weiß genau, dass er voll daneben gehauen hat. Und es gibt nicht eine Sekunde der Versuchung, nach seine Schuld künstlich zu verkleinern. Aber er bleibt auch nicht deprimiert am Boden liegen, sondern er bleibt dabei, dass er doch Jesus liebt, weil er ihn lieben will. Und das ist das Entscheidende. Das lässt er sich nicht ausreden. Herr, du weißt, dass ich dich trotz allem liebe. Und Jesus nimmt das an. Er weiß tatsächlich, dass es Liebe ist, so unvollkommen es auch ist. Es ist ja immer eine armselige Liebe, die wir so Gott entgegenbringen. Es ist immer so. Die großen Sprüche passen besser zu dem alten Petrus, den vor dem großen Crash, als danach. Es ist eine Liebe, trotz allen Versagens, vielleicht gerade, weil Jesus ihn deshalb nicht abschiebt. Wie haben die Menschen in der Bibel das ausgedrückt? Es hat mal einer gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, wie soll man so einen Satz verstehen? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder Jesus, ich liebe dich, hilf meiner Schwachheit auf. Vielleicht kann man es so auch übersetzen. Petrus spricht hier ein leises, ein wunderbares Gebet. Keine falsche Selbstgewissheit und keine Resignation, keine Mutlosigkeit. Und wie reagiert Jesus? Das ist jetzt noch interessant. Du weißt, dass ich dich liebe, sagt Petrus. Und dreimal antwortet Jesu wie? Ich vergebe dir. Nee, sagt er nicht. Er sagt, weide meine Lämmer oder hüte meine Schafe. Er sagt nicht, ich vergebe dir, sondern er sagt, ich beauftrage dich. Und das ist sehr typisch für Jesus. Die Beauftragung, die Jesus ausspricht, beinhaltet natürlich Vergebung. Da ist Vergebung davor und danach und mittendrin. Aber sie führt gleichzeitig wesentlich darüber hinaus. Petrus weiß damit, ich bin wieder voll akzeptiert, denn Jesus vertraut mir etwas an. Er legt mir neue Verantwortung auf. Natürlich braucht Petrus Vergebung. Aber was er auch braucht, ist das Wissen, Gott traut mir immer noch etwas zu, eben weil er mich nicht abgeschrieben hat. Das Wort von der Vergebung allein würde das noch nicht sichtbar machen. Ja? Jesus könnte sagen, ich vergebe dir, und Petrus könnte verschämt in der Ecke sitzen bleiben bis zum Ende seines Lebens. Tut er nicht. Worin besteht sein Auftrag? Weide meine Lämmer. Jesus ernennt ihn zum Hirten. Hirten, das sind in der Bibel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen eine Gruppe von Menschen anvertraut ist. Mitarbeiter, die andere begleiten. Sagen wir, es sind Hauskreisleiter, das können Seelsorgerinnen, Seelsorger sein. Mitarbeitende in der Kinderjugend, Erwachsenenarbeit. Christen, die bereit sind, die Liebe, die sie erfahren haben, an andere weiterzugeben und andere ein Stück ihres Wegs zu begleiten. Ich wünsche mir, dass durch diese Predigt von euch einige diese Berufung hören. Weide meine Schafe. Angesprochen sind Menschen in unserer Gemeinde, die in der Lage sind, andere zu begleiten und zu zeigen, wie sie sich in ihrem Glauben ernähren können. Ja, also wo es gute Weiden gibt und wo es Wasser gibt. Sie leiten andere, ohne sich selbst groß zu machen, weil sie schon wissen, dass sie keine Helden sind. Angesprochen sind Menschen, die andere mit geistlicher Nahrung versorgen können, Kinder in ihren Gruppen, Erwachsene in Hauskreisen vielleicht, an anderer Stelle auch persönlich. Menschen, die Hausbesuche machen, bei Geburtstagsbesuchen, Geburtstagskindern oder bei Kranken. Und nochmal, Hirten fühlen sich nicht als unfehlbare Helden, die den anderen jetzt mal zeigen, wo es lang geht. So einer will man ja auch nicht sein, oder? Muss man auch nicht. Sie wissen selbst, dass sie Fehler gemacht haben. Sie wissen, dass sie auch weiter schuldig werden. Und weil sie das wissen, haben sie keine Star-Allüren oder verdeckte Machtansprüche. Andere müssen sich vor ihnen nicht verstecken. Jesus sucht solche Hirten für seine Schafe. Er sagt sinngemäß, es sind doch so viele, für die ich mit meinem Leben bezahlt habe, aber wer ruft sie in meine Nähe? Wer gibt ihnen geistlich zu essen und zu trinken? Wer hilft ihnen, ihr Leben zu ordnen und frei zu werden? Jesus sagt auch unserer Gemeinde, wo sind diejenigen, die sich nicht damit begnügen, dass Jesus ihnen die Schuld vergeben hat, sondern die sich senden lassen? Und der Hirtendienst ist dabei ja nur eine Möglichkeit. Vielleicht bist du ja schon lange in einem Dienst, vielleicht auch als Seelsorger, sogar als Hirte, als Hauskreisleiter, kümmerst dich um andere Menschen. Wenn du das schon sehr lange tust, hast du dich bestimmt schon mal gefragt oder du fragst dich aktuell, warum tue ich mir das eigentlich an? Das Leben könnte so einfach sein ohne meine Aufgabe hier in der Gemeinde. Und mit viel Dankbarkeit kann ich ja nun auch nicht rechnen. Das weiß man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Und wenn du an dem Punkt bist und eigentlich keine Lust mehr hast, dann denke daran, so verrückt, wie du dich fühlst, bist du nicht. Denke daran, was Christus getan hat, das Vorbild aller Hirten. Denke daran, wie er dir vergeben hat, wie er dich berufen hat. Lass dich von ihm erneuern und erfrischen. Jesus hat Petrus nicht die Schuld vergeben, nur damit er seinen Seelenfrieden bekommt. Den bekam Petrus auch. Jesus vergibt ihn, um ihn in den Dienst zu nehmen. Und das gilt auch mir. Er vergibt mir und er zeigt mir darin, dass er mich in den Dienst nimmt. Und die wichtigsten Dienste geschehen aus Liebe heraus. Selbst wenn es ganz einfache, praktische Dienste sind, aus Liebe heraus. Aus Liebe heraus kann man am Computer sitzen und was tun oder mit Menschen umgehen. Wenn Jesus dich fragt, hast du mich lieb, wie wirst du ihm antworten? Ich denke, das kann ein sehr persönliches Gebet sein. Du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe, ist aber auch ein Satz, der manchmal gut tut, wenn man ihn ausspricht. Nach dem Gottesdienst sind wieder Gebetshelfer bereit, dir dabei zuzuhören. Du kannst es vor ihren Ohren mal aussprechen und sie können Gott dafür danken. Und dann hör mal zu, was Gott dir sagt, wenn du ihm so etwas bekennst. Und wir feiern ja auch gleich das Abendmahl. Dass Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern dieses Mahl gefeiert hat, ist ja schon ein großer Liebesbeweis. Nimm es auf, hör diese Worte von ihm. Er liebt dich zuerst, er vergibt dir deine Schuld und er beauftragt dich neu. Abendmahl bedeutet, du kannst seine Liebe tief in dich aufnehmen, so wie du das Stück Brot isst und wie du diesen Schluck Traubensaft trinkst. Und es wird dich für deinen Dienst stärken, in seinem Auftrag. Amen. Thank you.